Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Also herzlich willkommen zu Converse. Wir haben uns vor zwei Wochen zum letzten Mal gehört und haben dort eine kleine Bibelstunde gemacht, Sibyl und ich, nämlich so mit den biblischen Evergreens-Text, wo wir irgendwie nie mehr werden vergessen und immer wieder hören. Und Sibyl, ich habe gesehen, bei dir ist das biblische Thema ja jetzt nicht einfach nur im Pfarramt weitergegangen, wie sonst, sondern du bist auch noch an einer Veranstaltung im St. Anna Forum, gell?
Genau. Letzte Woche hat es dort eine Veranstaltung gegeben zum neuen Buch vom Alttestamentler Konrad Schmid und dem Neutestamentler Jens Schröter. Das Buch heisst «Die Entstehung der Bibel» und tut wie eine redaktionsgeschichtliche Gesamtschau über die Entstehung der biblischen Text machen. Hochspannend für Laien gut zu lesen. Es ist also nicht irgendein Buch, wo man gewisse Vorkenntnisse haben muss. Und wir haben im Nachgang vom Vortrag, den Konrad Schmid über das Buch gehalten hat, auch darüber geredet, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen, mit diesen eigentlich neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Entstehung der Bibel. Ich habe auch nach dieser Veranstaltung, sie ist dann auf YouTube aufgeschaltet worden, habe ich verschiedene Private Messages bekommen auf Facebook, yeah, wo Leute dann sehr interessiert gefragt haben, ja, aber können dann unter diesen Umständen die biblischen Texte überhaupt noch Autorität beanspruchen? Das sagt doch eine Entzauberung von den biblischen Texten. Und, also es ist, glaube ich, etwas, wo doch die Leute noch beschäftigt.
Ja, voll. Also ich merke das eben auch immer, darum habe ich das auch angesprochen. Ich habe übrigens in euch ein Video reingeschaut und dort habt ihr ja auch sehr direkt darüber geredet, was bleibt eigentlich noch übrig von dem, was man kann glauben kann, aus dem biblischen Text, wenn man das Ganze mal so aus einer historisch-kritischen und wissenschaftlichen Perspektive anschaut. Wir bekommen im RefLab immer wieder Mails, die genau um das Thema gehen. Also so quasi, hey, die jetzt irgendwie so drauf geschaut haben auf das Ganze, die diese Perspektive haben, was bleibt eigentlich noch für euch, oder? Übrig. Und ich finde, das wäre ein cooles Thema für heute, dass wir mal über das reden, was bleibt uns eigentlich noch an dieser Bibel übrig, nachdem wir sie einmal analysiert und durchgecatcht haben.
Ja, das ist ja auch für uns Pfarrerinnen und Pfarrer irgendwie Alltag, zum Überlegen, wie kann ich die biblischen Texte für das heutige Leben fruchtbar machen, oder? Das ist das, was wir in jeder Predigt irgendwie sollten probieren machen. Also eine Predigt ist ja nicht dazu da, dass man einfach nur aus der Bibel zitiert und das am besten noch irgendwie kontextlos oder so, sondern es geht ja darum, das einzuordnen und vor allem auch so ein bisschen die biblischen Texte abzuklopfen. Was haben sie uns dann heute, es tut immer so blöd, wenn man sagt, noch zu sagen. Ich glaube, ich nehme das vorweg, sie haben sehr viel zu sagen. Und sie sind ein reicher Schatz an Lebenserfahrung, der wahrscheinlich wirklich seinesgleichen sucht in diesem Umfang. Wenn man sich überlegt, über welchen Zeitraum die biblischen Texte geschrieben worden sind, das sind, wenn man noch die mündliche Tradition dazu nimmt, dann sind das gut 1000 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Also welches Gesamtwerk ist über 1000 Jahre entstanden, in ganz unterschiedlichen Zeiten, in Friedenszeiten, viel natürlich in Kriegszeiten. Und was mich an den biblischen Text immer wieder so fasziniert und warum ich sie auch so genial finde, ist, wie die biblischen Texte miteinander streiten.
Ja, also wie sie sich widersprechen, gell? Und
wie
komplett
sie sich widersprechen, genau.
Anders sagen. Also wir haben irgendwie eine Fraktion von den Vegetarier schon ganz am Anfang bei Genesis, oder? Und dort gibt es aber auch die irgendwie finden, also wenn jetzt Gott wirklich eine Freude machen will, dann muss es schon ein rechtes Stück Fleisch sein und das zieht sich so durch. Es gibt natürlich noch andere, vielleicht noch fast wichtigere Konflikte, die sich durchziehen. Durch die ganze Bibel. Ich weiss noch, für mich ist das so gewesen, ich bin ja ziemlich ungebildet und mit einem so Sonntagsschul-Kinderglauben, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, ins Theologiestudium gekommen. Und für mich war es am Anfang wirklich so total schockierend gewesen, alle die Erkenntnisse, die man dort damit konfrontiert wird. Also eben, dass die Bibel eine Redaktionsgeschichte hat zum Beispiel. Oder ich habe wirklich immer gedacht, ja, das ist halt so oben drüber. Also wenn jetzt dort Moses steht, dann ist das der Name vom Autor. was ja überhaupt keinen Sinn macht, oder? Weil der stirbt ja noch während dem Buch. Also das kann schon nicht so gewesen sein. Aber es ist auch nicht so gewesen, dass mir das mega, mega wichtig wäre, sondern ich habe das einfach so gedacht. Und ich weiss nicht, ich bin in dieser Alttestament-Vorlesung gesessen und einfach gedacht, okay, das ist irgendwie nicht so angenehm, aber es ist ja, ich habe das dann wirklich so gedacht, es ist ja nur das Alte Testament. Also wenn es denn um Jesus geht und ums Kreuz und um Ostern, dann ist das alles ganz anders. How little did I know?
Also ich bin anders ins Studium gestartet wie du. Ich bin nämlich eigentlich mit null Vorwissen gestartet. Ja. Ich habe zwar natürlich auch die Sonntagsschule besucht und etwa so viel gewusst, oder was man halt dann so noch, sagen wir, an Allgemeinbildung über die Bibel hat, wenn man erwachsen ist, oder? Aber also wirklich so, weißt, ich hätte so auf einer Strassenumfrage hätte ich wirklich so die Antworten gegeben, die man so erwartet, oder so, ja, es gibt ein Neues Testament, weil ja Jesus auftreten ist und am Alten Testament kommt Sintflut vor und so, und ich hätte wirklich, ja, viel mehr hätte ich dann auch nicht gewusst. Und ich habe nämlich noch eine ganz peinliche Geschichte, die zeigt, wie klein mein Bibelwissen war. In der Latinprüfung, dort habe ich alle drei Sprachen müssen anmachen, weil ich vom Neusprachlichen gekommen bin, also wirklich nicht gerade die guten Voraussetzungen zum Theologie studieren. Und die Latinprüfung habe ich dann über eine Lutherschrift von der Freiheit eines Christenmenschen, genau. Ja. Und dann hat dort, habe ich dann das brav alles gelernt, auch über die Schrift und woher da auch der Luther noch seine sich inspirieren lassen hat und so, und das ist ja aus dem Römerbrief, oder? Und dann hat mich dort der Latinprofessor dann gefragt, nachdem ich das alles übersetzt habe und so, und das ist so schon alles super gegangen, die Prüfung, aber dann hat er mich gefragt, ja, immer und dem Luther seine Gedanken, also wo knüpft er an? Und dann habe ich gesagt, aus dem Römerbrief. Der sagt, ja genau, also bei wem? Weißt? Wirklich, ich habe nicht gewusst, dass der Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Ja, ich habe das nicht gewusst, okay?
Aber ich weiß nicht,
ich habe das nicht gewusst, weil das ist, ich habe die Prüfung, ich weiß, ich habe das Latein in einem Semester am Anfang schon nachgeholt. Und ich habe das wirklich nicht gewusst. Und der Professor, der hat wirklich gemeint, ich sage irgendwie, ich habe gerade, ich sage gerade in einem Zustand von geistiger Umnachtung. Und weißt du, er sagt dann noch zu mir, ja, also denk bei Paulus. Und anstatt dass ich sage, blöd, ja, so dumm. Ja. Ah ja, natürlich. Ja. Jetzt die Prüfungssituation. Sage ich so, okay. Weißt du, wieso? Etwas Neues gelernt. Und er schaut mich mal wirklich einfach schockiert an. Und er hat mich gerade eine halbe Minute abgezogen für das.
Also ich muss sagen, ich bin mega froh gewesen, dass wir so das dann mal sehr anstrengende und mühsame Bibelkunde-Teil noch haben müssen machen, wo einfach irgendwie einiges AT durchgehst und dann das Ende geht ja viel schneller, ist ja viel kürzer. Das hat mir sehr, sehr geholfen dann. Aber weißt du, wenn ich jetzt so überlege, was eigentlich jetzt von dem zurückgeblieben ist, dann würde ich so wie sagen, ich bin mit einem mit einer Vorstellung, ich würde das nicht einmal ein Glauben nennen, sondern so mit einer Vorstellung in das Ganze hinein, dass ich mir so gedacht habe, ja, wir haben so irgendwie zwei Handvoll Autoren, die etwas geschrieben haben und die sind irgendwie halt ja, so Menschen gewesen, die jetzt Gott ein bisschen näher sind als wir anderen und die haben denen das aufgeschrieben, was der hat wollen hören. Weißt du, etwa so ein bisschen.
Ich habe es wahrscheinlich eben so gedacht,
Oder so ungefähr. Und aus dem hat sich nachher dann etwas ergeben, was aber mir die Bibel im ersten Moment wirklich wie aus der Hand gerissen hat. So zu merken, hey, da haben ganz, ganz viele verschiedene mir geschrieben. Es gibt eine mega Redaktionsgeschichte. Es hat immer wieder theologische Strömungen gegeben, die das haben versucht zu ordnen, zu betonen, weitergeschrieben haben, ergänzt haben. Und das sind zwar für die sehr wichtige Texte gewesen, aber das ist jetzt quasi nicht so der Genius gewesen, der vom göttlichen Geist berührt wird und jetzt dort das aufschreibt, was gilt. Und dann habe ich zuerst wirklich so gedacht, ja, aber was soll denn das Ganze? Oder auch etwas, was mich mega schockiert hat, dann ist, ich bin immer davon ausgegangen, was sind die ältesten neutestamentlichen Schriften? Es war für mich ganz klar, ja, logisch, das müssen dann die Evangelien sein, die über das Leben von Jesus erzählen. Weil ich meine, zuerst mal muss der Typ gelebt haben, bevor nachher alle anderen kommen können, oder? Und dann merkst du so, ah nein, das ist überhaupt nicht so. Die sind vergleichsweise gar nicht so alt, oder? Wie zum Beispiel ein Thessalonicher Brief oder so etwas. Und das hat für mich nachher so wie das ganze Bild von Historizität, die die Texte haben, oder wie glaubwürdig sie in dem Sinn sind, total verändert.
Ja, ich bin mit wenig Vorkenntnis und ich glaube auch wenig Vorstellungen ins Studium, einfach mit einer riesengroßen Neugier und einem Wissensdrang. Und für mich ist es so, die Entzauberung von den biblischen Texten und die wissenschaftliche Auseinandersetzung nie passiert, weil ich sie vorher nicht verzaubert hatte. Also ich habe sogar immer, mich hat das immer mehr fasziniert. Also je mehr ich wissenschaftlich mich mit diesen Texten befasst habe, desto mehr haben sie mich fasziniert. Und es ist mir jetzt auch wieder so gegangen, als ich das Buch gelesen habe vom Schmid und vom Schröter, dass ich wirklich nochmal einfach eine riesengroße Faszination für die biblischen Texte bekommen. Was mich im Studium immer total irritiert hat, sind so die Studentinnen und Studenten gewesen, die so für jede Lebenslage ein passendes Bibelzitat parat hatten und einem dann wirklich auch so verbal um die Ohren geschlagen haben, weil es meistens auch um etwas Belehrendes gegangen ist, oder?
Ja, ja, voll.
Und das hat mich immer sehr, sehr irritiert, auch wie man hat können einfach so Bibelzitat nehmen und dann wie soll ich sagen, als Führung durchs Leben so mit einem Bibelzitat gehen, das hat mich immer irritiert und auch so in der Bibel, die Bibel sagt, oder? Das gehört mir ja heute immer noch. Die Bibel sagt. Und ich glaube, das müssen wir, glaube ich, wirklich einfach ganz fest aus dem Wortschatz streichen, dass der Ausdruck, weil das ist theologisch einfach absolut nicht haltbar, oder? Also die Bibel sagt, es gibt bei der Lektüre vom Buch eben von Schmid und Schröter ist mir nochmal einmal mehr aufgegangen, wenn wir das natürlich selbstverständlich wissen, dass die Bibel einfach echt kein Buch ist, oder? Also natürlich
gibt's eine Bibliothek, oder könnte man sagen?
Es ist eine Bibliothek und ich finde es noch genialer beschrieben in diesem Buch. Es ist ein Prozess, oder? Es ist ein ständiges Ringen um die Auseinandersetzung mit Gott und der Welt, wo, das finde ich, recht eine geniale These in diesem Buch eigentlich nicht abgeschlossen ist, oder?
Das finde ich eben mega wichtig. Und dort liegt so für mich eigentlich der Hauptteil drin, wo ich würde sagen, das hat mir Studium geholfen, um nachher die Bibel zu etwas richtig Tollem machen wieder. Oder? Also, zuerst habe ich natürlich die Verlustgeschichte, aber nachher ist auch das gekommen, so, dass ich gemerkt habe, aber das sind irgendwie Menschen, wie du und ich, in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen und Kontext und allem, wo man natürlich eben soll berücksichtigen soll. Aber die haben einfach Erfahrungen gemacht mit Transzendenz, mit Hoffen, mit Glauben, mit Ringen, whatever. Und, die haben sich in eine Geschichte eingeschrieben, wo bis zu mir hergekommen ist. Mhm. Und das habe ich total faszinierend gefunden. Irgendwie mit diesen ganzen Menschen verbunden zu sein über das Buch. So die Idee, dass die Autorinnen und Autoren irgendwie noch präsent sind in meinem Leben, aber auch im Leben von ganz vielen anderen Menschen und das, was sie mit Gott erlebt haben oder was sie von Gott gehofft haben oder wie man immer dem sagen will, bis heute mit uns teilen. Oder? Und dort ist nachher für mich genau das passiert, dass ich wie habe gemerkt, okay, ich finde es voll gut, dass wir uns auf diesen Teil beziehen, alle zusammen, dass man irgendwo mal sagt, schau, das ist jetzt so der Korpus von Text, wo wir sagen, über den reden wir viel und über den denken wir nachher und dort ist unsere Hoffnung. Aber es ist natürlich ganz klar, das kann für mich nicht abgeschlossen sein, sondern das muss bis heute weitergehen. Und bis heute fragen nachher dann auch die Texte, was rächt denn Gott heute, wenn er der Rächer ist von den Witwen und Waisen? Wer ist denn jetzt gemeint damit zum Beispiel? Und was wollen wir ausdrücken damit, wenn wir sagen, dass Gott uns so lieb hat, dass er seinen Sohn geschickt hat oder so? Das sind Sachen, die ich glaube, die entfalten erst den Sinn, wenn wir heute wieder merken, genau, das sind Übersetzungen für Erfahrungen, die wir jetzt machen.
Ganz genau.
Aber sonst, die Übersetzungsleistung, müsst ihr eigentlich sagen, sind das Märchen, oder?
Ja, und die Übersetzungsleistung, die müssen wir immer wieder machen, oder? Und das ist die grosse Aufgabe und auch die grosse Herausforderung. Und die hat eben nichts damit zu tun, einfach irgendwelche Bibelzitate den Leuten, eben, ich sage es nochmal, um die Ohren schlagen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, was ich wirklich genial finde an den biblischen Text, ist auch bei dieser Sammlung, wo natürlich auch gewisse politische Entscheidungen mitgewirkt haben, welche Texte dann eben kanonisiert worden sind und welche nicht. Oder? Das ist manchmal auch sehr profan abgelaufen. Oder einfach diejenigen, die beschlossen haben, das ist jetzt heretisch, wo zwar weit verbreitet war, aber einfach gefunden haben, nein, das kann jetzt nicht rein. Das sind all die Bücher, die irgendwie dann als heretisch angeschaute Lehre drinnen beinhaltet haben, einfach rausgeflogen. Aber trotzdem, was man nie gemacht hat bei der Sammlung von Text, man hat nie irgendwie die Widersprüche versucht auszugleichen. Die hat man stehen lassen, oder? Also ich finde das, auch wenn es mir wieder so genial aufgegangen ist und gerade auch heute in dieser schon ein bisschen verrückten Corona-Zeit mit all diesen doch sehr verrückten Theorien und wenn man Bilder anschaut, vom letzten Samstag ist es gewesen, oder? Wo da wirklich ein Sturm auf den Reichstag von irgendwelchen komischen Ansammlungen von Rechtsextremen und sonstigen wirklich Menschen, die irgendwo
Reichsbürger.
Ja, wo wirklich den Bezug zur Realität, glaube ich, dann echt verloren haben. Wo die Apokalyptik, oder? Wo der Hellenismus dann sich ausbreitet hat und anders glaube, als man das immer wieder im griechischen Unterricht gehört hat, dass das ganz, ganz eine tolle Kultur gewesen ist. Mag es ja gewesen sein, aber der Alexander der Grosse war auch ein schrecklicher Feldherr gewesen. Und wo dann das hellenistische Reich sich ausbreitet hat, wo glaube ich wirklich ziemlich viel brutaler war als Perser, ist ja dann die Strömung von der Apokalyptik gekommen, oder?
Haben wir zum Beispiel noch im Daniel-Buch oder so.
Genau, ganz genau. Ja. Wo dann gesagt hat, hey nein, also irgendwie das mit dieser Welt, das kann so nicht mehr weitergehen, wir brauchen eine neue Welt, oder? Und einen neuen Himmel und eine neue Erde und so weiter. Und man gesagt hat, das alles, was jetzt da passiert, das ist nur der Anbruch von der Endzeit und wir werden aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zugehen, wo dann alles gut ist. Also so ein bisschen, das ist einfach eine Strategie gewesen, um die doch sehr brutale Gegenwart zu bewältigen. Ja. Und sofort kommt Kritik an dem, oder? Sofort kommt Kritik an der Apokalyptik und das ist zum Beispiel im Buch Kohelet, oder? Wo es dann klar heisst, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also nein, es kommt kein neuer Himmel, es kommt keine neue Erde. Und das, was wir machen können, und das finde ich auch so einen guten Satz, ist, uns zu freuen, wenn wir etwas zu freuen haben und Gutes zu tun und wenn wir noch etwas Feines essen und trinken haben, dann ist doch das ein Geschenk Gottes. Also
und Zeit genießen mit dem Menschen, den man liebt, oder?
Genau. Also völlig gegenwartsbezogen, völlig hey, wir müssen uns auf das Leben ausrichten. Und die Bücher, oder? Daniel und Kohelet stehen nebeneinander. Jetzt kann man sagen, in der gleichen Bibliothek. Oder eben, sie sind nachher in einem Buch zusammengefasst. Oder auch, wenn man denkt, Hiob, oder? Wo die grosse Kritik ist, zum Beispiel am Deuteronomium, oder? Wo sagt, ey, wenn du das Gesetz befolgst, dann geht es dir gut. Und wenn du das Gesetz nicht befolgst, dann geht es dir nicht gut. Oder haben wir im Studium noch als Tunergehen zusammen.
So Tunergehen, genau.
Und Hiob, der einfach sagt, nein, oder? Ist überhaupt nicht so. Und das sind unterschiedliche Lebenserfahrungen, einerseits, die dort aufgenommen worden sind, aber auch unterschiedliche Versuch, mit dem, was ist, umzugehen und das irgendwie in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und das ist ja etwas, was wir heute im Leben nicht anders machen. Wir versuchen immer wieder, irgendwo unsere eigene Biografie und das, was uns passiert, aber auch global natürlich, irgendwie versuchen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen und zu fragen, hey, und was mache ich jetzt mit meinem Leben und der Zeit, die mir geschenkt ist und wie verbringe ich die am besten? Und das ist ein Ringen und da gibt es keine fixe Antworten und da gibt es auch nicht einfach ein richtig und falsch so pauschal. Und das zeigen die biblischen Texte, dass das Leben immer ein Ringen ist, das zeigen sie wunderbar und dass es das ein widersprüchliches Ringen ist, das zeigen sie und das macht sie doch so genial. Und darum finde ich das so schrecklich, wenn man das Gefühl hat, die Bibel habe dann zu allem eine klare Meinung. Und das wird immer noch irgendwie teilweise medial so transportiert oder zumindest ist es einfach in ganz vielen Köpfen von den Leuten so, ah ja, die Bibel sagt doch das und das.
Also gut, aber also dort ist der Protestantismus ja nicht ganz unschuldig, wo wir dazugehören. Oder? Weil dort haben wir ja schon so die Idee gehabt von einer Claritas, die die Schrift hat, also dass sie sich quasi wie selber völlig erklärt und jedem sicher schließt, was sie einfach liest. Dort bin ich nicht ganz sicher. Ich bin auch nicht sicher, ob die Bibel wirklich zu grossen Teil ein Lesebuch ist oder ob sie mehr so etwas ist, wo man immer wieder etwas aufschnappt und das so ein bisschen wie mittransportiert. So fast ein bisschen mantramässig auch zum Teil, wo in einer gewissen Lebenssituation kann total toll sein. Also eben, wir haben letztes Mal über das geredet, alles hat seine Zeit. Da gibt's ganz sicher Momente und Phasen im Leben, wo das unwertvoll ist. Und nachher braucht's aber vielleicht manchmal auch wirklich so Texte, die so eine expressive Kraft haben, wie die Offenbarungsschriften, wo einem irgendwie eine ganz andere Zukunft lassen hoffen, oder? Ich selber bin tatsächlich froh, dass die Kanonisierung irgendwann zu einem Ende ist gekommen. Also, dass wir irgendwann haben gesagt haben, nein, wir nehmen jetzt nicht mehr irgendwie alle Texte auf. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es auch noch weiterhin tolle Texte hat gegeben, sondern weil es, wie es mir wie dünkt, wir beziehen uns jetzt anders auf die biblischen Texte. Und für das, also, quasi so, dass wir wie sagen, das, was jetzt passiert zwischen dir und mir oder zwischen all denen, die vor uns sind, das sind Diskussionen. Und wir wissen mittlerweile, die Bibel ist so weit, da hat fast alles Platz drin, was wir können diskutieren. Ich weiss nicht, wie das dir geht. Ich werde relativ häufig, gerade so, wenn ich jetzt irgendwo an einem Festli eingeladen bin und wir nehmen ein Apéro und so und ich oute mich als Theologe, so gefragt, hey, gell, es gibt eigentlich schon noch so Bücher, die haben ihr einfach noch nicht mehr versteckt, oder? Also nicht dir, aber die in Rom, oder?
Ah, wirklich?
Wo eigentlich ja die richtige Bibel wäre. Hey, ich bin noch nicht ganz draus gekommen, warum, aber ich glaube, das hat so mit Da Vinci Code zu tun.
Okay.
Also weißt du, dass man so wie davon ausgeht, es gibt so geheime Texte in der Bibliothek, die nachher würden sagen, entweder, dass es Jesus gar nicht gegeben hat, dass alles ganz anders war und das, ja, also... Und dort finde ich halt so, das, was du vorher hast gesagt, oder? Innerhalb von der Bibel sind die Texte nicht einfach rausgekippt worden, sondern dort hat man sie einander gegenübergestellt oder ergänzt oder eine andere Einleitung gemacht oder irgendwie so Zeug. Das mit der Kanonisierung, das müsste man wahrscheinlich irgendwo sagen, das ist so nach 300 irgendwann passiert, oder? Und erst ab dann sind Sachen nicht mehr reingekommen.
Ja. Also es ist ja, also, denke ich, ganz ein faszinierender Moment gewesen und vielleicht auch für einige so ein befürchteter Schreckmoment, wo man in den 60er Jahren oder vom letzten Jahrhundert in Qumran die Texte gefunden hat dann verglichen hat mit dem, was man eben kanonisiert hat. Und
ja, voll.
Dort ist ja dann herausgekommen, dass das wahnsinnig wenig Abweichungen sind, oder? Also, dass es zwar gewisse orthografische Abweichungen und so, aber dass das eigentlich, dass die Texte über die lange Zeit, oder? Und das ist ja alles nur handschriftlich immer wieder abgeschrieben und so bis zum Buchdruck, dass das eigentlich übereinstimmt. Also die Texte, ich glaube, der älteste Text ist aus dem 11. Jahrhundert, den man hat, als gesamte Bibel. Und der hat sich ja mit dem Fund in Qumran weitgehend deckt, also
also du meinst den masoretischen, also der hebräische Text, oder? Vom Alten Testament.
Genau. Also in Qumran hat man ja, jetzt bin ich im Fall wirklich, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, sind ja nur Fragmente, es sind wirklich nur Fragmente, ja, das Jesaja-Buch oder das Jeremia-Buch. Die Jeremia oder
die Jesaja-Rolle. Die Jesaja-Rolle ist so das
große Teil. Wo sie ja eigentlich fast vollständig gefunden haben und wo man die verglichen hat mit dem Text, wo man als älteste Handschrift noch hat, sind die ja ziemlich deckungsgleich gewesen, Jahrhunderte dazwischen liegen, oder? Also ich glaube, die Abschriften, die sind schon sehr, sehr genau gewesen. Und das ist irgendwo auch einerseits es ist faszinierend, wie das weitergegeben worden ist und ist vielleicht für einige Leute auch ein Aufatmen gewesen. Wie wäre es jetzt gewesen, wenn ganz etwas anderes da drin gestanden wäre, oder?
Aber du kannst jetzt natürlich wie zwei Sachen machen mit dem, oder? Also du kannst auf der einen Seite sagen, ah, hure cool, die Texte sind praktisch wortwörtlich identisch mit dem, was wir irgendwie 1200-1300 Jahre später hatten. Und das beweist irgendwie, dass das eben ganz spezielle heilige Texte sind. Oder, und das wäre jetzt eher meins, ich würde so wie sagen, das zeigt, was die Menschen für eine Sorgfalt und Liebe haben zu diesen Texten. Also, dass sie zwar um sie gerungen haben, aber dass es immer hat Menschen gegeben zu all diesen Zeiten, die haben gefunden, nicht meine Änderungen, die ich jetzt daran machen möchte, nicht das, was ich mir jetzt irgendwie dazu überlege, sondern einfach die ganz genaue Wiedergabe von dem, was da war, das liegt mir am Herzen. Und das macht sie für mich wirklich auch so vom kulturellen Standpunkt her zu wahnsinnig wertvollen Texten. Mhm. Aber wie ist es so, weißt du, ist die Bibel für dich etwas, also eben, du hast gesagt, du bist ja nicht so mit einer mega frommen Sozialisierung in das ganze Studium reingerutscht, aber würdest du jetzt heute sagen, die Bibel ist etwas, was dich auch, sagen wir mal, im weitesten Sinn spirituell begleitet? Oder ist das etwas, was du einfach dann vornimmst, wenn du eine Predigt machst und dich auch intellektuell auseinandersetzt?
Also eben je nachdem, oder? Natürlich hat es die Komponenten von der spirituellen Begleitung auch. Da sind wir vor allem bei den Texten, auch, wo wir letztes Mal besprochen haben, oder? Also Texte, die auch einfach in sich eine Kraft haben und wirken, ohne dass man sie eben historisch-kritisch auseinander nimmt. Also dass die gibt es auch, die Texte, oder? Aber jetzt, ich finde jetzt nicht wahnsinnig viel spirituelle Begleitung in weiten Teil vom Buch Leviticus, oder? Also es kommt einfach sehr auf Text, auch auf Textgattung drauf an und auch für was sie geschrieben worden sind. Ich meine, es kommt darauf an, lese ich einen Gesetzestext oder lese ich einen Psalm, oder? Lese ich ein persönliches Gebet oder lese ich einen Gesetzestext an. Eben, da sind wir nochmal bei der reichen Vielfalt, die die biblischen Texte haben, auch von ihrer literarischen Form her, auch von ihrem Abfassungszweck her, oder, für was sie überhaupt geschrieben worden sind. Und sicher gibt es biblische Texte, die ich als grosse spirituelle Begleitung empfinde. Ja.
Okay. Ja, bei mir ist es vielleicht so, ich würde wie sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht mehr ein mega grosser Bibelleser. Weißt du, so aus persönlichen Gründen. Mich berühren tatsächlich immer wieder in gewissen Lebenssituationen einzelne Sätze, die ich noch im Kopf habe. Ich finde, dass es zum Beispiel gerade bei den Psalmen irrsinnige Sachen gibt, die ich sehr, sehr gerne lese. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie, würde sagen, ich lese einmal in der Woche die Bibel, weißt du, oder irgendwie so etwas. Das habe ich nicht mehr.
Ich habe gerade letzte wieder gedacht, wir haben in unserer Gemeindebeilage, weißt du, die amix zu der Zeitschrift Reformiert dazukommt, wo so unsere Veranstaltungen drin sind und so, hat ein über 90-jähriges Gemeindemitglied einen Brief geschrieben, einen Kommentar geschrieben. Ja. Und zwar mit was er alles Mühe hat. Und das eine ist, dass er beklagt zum Beispiel, die Sprache, dass viel einfach die kirchliche Sprache nicht mehr verstanden wird, was ich unterschreiben würde. Also da haben wir ja in dem Podcast schon einige Mal darüber geredet, oder? Dass wirklich der Erik Flücke das besser, kann man es nicht auf den Punkt gebracht hat, oder die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Das ist wirklich so, wenn es nicht gerade schön ausgedrückt ist, aber manchmal braucht es das. Und er sagt dort drin zum Beispiel, mit den Wundergeschichten können er gar nicht anfangen, oder? Also, die Wundergeschichten, das stelle er dann schon sehr in Frage und so. Und da habe ich plötzlich gemerkt, es wäre so wichtig, also ich habe dann sofort beschlossen, ich mache eine Predigtreihe zum Thema Wunder, oder? Warum gibt es denn die Wundergeschichten und so? Aber es kommt noch mehr eigentlich raus in dem, was er geschrieben hat. Ich habe dann gefunden, eigentlich müssten wir wieder so einen Bibellesekreis ins Leben rufen. Und eben nicht so, wie man das vielleicht teilweise kennt, was auch durchaus seinen Wert hat, weißt du, dass man die Bibel liest und dann sagt, was macht jetzt der Text mit mir, oder? Und einfach so ein bisschen darüber redet. Das finde ich, das hat seine Berechtigung, wenn man das macht, das kann sehr viel Gutes haben. Sondern ich meine wirklich, dass man biblische Texte liest und dann darüber redet, wann sind die geschrieben worden, warum sind die geschrieben worden, was ist der historische Hintergrund, und dann auf dem Boden darüber redet, und was sagen die Texte uns heute? Sagen sie uns noch etwas? Sagen sie uns nichts mehr? Sind sie einfach nur ein interessantes historisches Zeugnis? Also dass man wirklich so eine historisch-kritische Bibellesegruppe macht. Ich glaube, dass es einige Leute gibt, die da Interesse daran hätten.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die sich manchmal irgendwie fragen, was machen die eigentlich in diesen Kirchen und Gemeinden und mit uns, dass sie uns das nicht einfach einmal klar erzählen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo ich so finde, es wäre ja jetzt nicht so kompliziert, weißt, so gewisse Basic Insights einfach einmal mitzugeben. Und ich finde, das kann man auch wirklich im Vertrauen machen, dass das die Texte überhaupt nicht schwächer macht oder nicht irgendetwas wegnimmt. Sibyl, ich habe noch etwas, wo ich unbedingt möchte darauf hinweisen, weil ich finde, das passt auch zu dem Thema, das wir haben. Oder? Man kann die Bibel als etwas anschauen, das einem gegenübersteht, aber man kann irgendwie die Bibel auch etwas anschauen als etwas, das einem begleitet, wo eine ganze Biografie irgendwie immer wieder daran anknüpft und loslässt. Ein irrsinniges Interview habe ich gefunden im Bref, wo der Oli Demont mit dem Adolf Oggi geführt hat. Und es hat den Titel «Er hebt seine Augen auf zu den Bergen». Also, ja, oder «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt», oder «Meine Hilfe kommt vom Herrn». Und der Oggi gibt dort so Einblick rein, wie er einerseits so wie in einer Selbstverständlichkeit in einer gläubig ist, wie ihn die Natur berührt, wie er auch wirklich als Reformierte sozialisiert ist. Und dann aber auch, wie er seinen Sohn verloren hat, als er 35 war und er mit Gott gerungen hat und all das. Und ich finde, so, solche Texte sind für mich so wie Zeugnis, dass man nicht sich einfach muss entscheiden und sagen, das ist halt jetzt Gottes Wille gewesen oder es gibt keinen Gott, sondern der Oggi sagt dort, so an einer Stelle sehr, sehr berührend, ich verstand bis heute nicht, warum das hätte müssen sein. Und ich habe immer wieder zweifelt und bin verzweifelt gewesen, aber er hat ganz offensichtlich nicht losgelassen. Und ich finde, das sind so ganz, ganz tolle Lebenszeugnisse dort drin. Es ist auch wieder so, dass, wenn ihr das wollt, ich tue sicher noch den Link in die Show Notes und ihr könnt das wieder bestellen, bekommt das gratis heimgeschickt. Ich habe da mit der Bref-Redaktion Kontakt gehabt und die machen das gerne für alle, die das noch interessiert.
Sehr schön. Und was du gesagt hast mit dem Nicht-Loslassen, oder? Dass man am Ringen dranbleibt und sich eben nicht in einfache, sage ich jetzt mal, Antworten flüchtet. Ich glaube, da ist wirklich die Bibel ein guter Leitfaden. Also auch die Freude an dem Ringen und dass das Ringen eben auch zum Leben gehört. Und darum, also ich kann das Buch natürlich sehr empfehlen von Schmid und Schröter. Es ist umfangreich.
Ja, genau. Es sind 400 Seiten. Kannst du noch mal sagen, wie es heisst?
Es heisst «Die Entstehung der Bibel von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften», ist im CH Beck Verlag erschienen. Konrad Schmid und Jens Schröter, alle, die sich für die Bibel interessieren, man kann auch dort kapitelweise daraus lesen, also es nimmt einem echt den Ärmel rein. Und dann, Stefan, dürfen wir noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und in 2 Wochen haben wir einen Gast.
Ja.
Und der Gast, auf den freuen wir uns ganz besonders und ich mich sowieso, weil ich mich nämlich als grosser Fan von ihm geoutet habe, in einer vergangenen Podcast-Folge. Genau. Und er hat das, ihm ist das zugetragen worden und er hat gesagt, er sei bereit, mit uns zu sprechen. Wir werden über Glauben und Humor schwätzen. Wir werden vielleicht auch über die konfessionellen Gräben im Appenzellerland schwätzen. mehr will ich gar nicht sagen, aber es ist für uns ein grosses Highlight, dass wir in 2 Wochen dürfen mit ihm schwätzen.
Super. Und bis dahin wünschen wir euch ganz eine gute Zeit. Gebt euch Sorge und schreibt uns, wenn ihr etwas loswerden wollt. Und hört doch wieder zu, wenn wir uns in 2 Wochen treffen. Es wird sicher lustig. Bis dann. Ciao zusammen.
Bis dann. Tschüss miteinander. RefLab.